Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 101 auf den Punkt Fitnessmythen neurologisch erklärt. Wir werden es machen wie mit dem Frühjahrsputz. Es ist ja bald wieder soweit, glücklicherweise. Ich kann ehrlich gesagt den ganzen Schnee und das ganze Eis nicht mehr sehen. Deswegen bin ich wirklich froh, wenn ein bisschen Wärme einkehrt. Nicht zu viel, ich mag auch nicht zu viel Wärme, aber so ein bisschen darf es an der Stelle sein. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, gehen wir heute mal auf 5 Punkte, 5 Dinge, 5 Tools, ist von allem was dabei ein. Und ich möchte die Chance auch nutzen hier in dem Podcast, wo ich etwas mehr Spielraum habe als auf Social Media, dir einfach mal erklären, warum ich gewisse Dinge als nicht ganz so sinnvoll erachte, beziehungsweise in welchem Kontext gewisse Dinge einfach mehr Sinn machen. So hört sich's nämlich besser an. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen zum einen Post auf Instagram gemacht zum Thema Nasenstripes und zum Thema Nackentraining. Und ich habe echt coole Nachrichten von euch erhalten, weil mir auch gar nicht so bewusst war, dass ich ja darüber noch gar nicht so richtig gesprochen habe, wieso das vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so sinnvoll ist. Und in der Welt des, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Marketings, gibt es ja so einige Sachen, die auf unserer Welt kursieren, wo man als in Anführungszeichen normaler Mensch oder halt auch als Athlet, ne, denkt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann hilft mir das bei meiner Performance. Wo ich als Neuroathletiktrainerin aber denke, heilige Scheiße, hoffentlich weiß der oder diejenige, was er, sie da tut. Weil nicht alles, was hübsch vermarktet ist, mit einer tollen Farbe und der Influencer des Vertrauens dahinter steht, ist tatsächlich auch sinnvoll für deine eigene Performance. Je nachdem, an welchem Punkt du auch in deiner Karriere stehst. Also, wenn du schon Profi bist, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass du so einen gewissen Radar für sinnvolle und nicht ganz so sinnvolle Sachen hast. Wenn du jetzt ein Athlet bist, der gerade quasi erst dabei ist, sich eine Profikarriere aufzubauen, dann ist die Folge auf jeden Fall ein kleiner Gamechanger, würde ich sagen. Also sowohl für ambitionierte Amateure, sage ich mal, als auch für Leistungskämpfer und für Profiathleten. Ihr könnt euch heute alles oder alle was draus mitnehmen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, alles wirkt immer super professionell, alles sieht nach High Performance aus, aber die entscheidende Frage, die wir uns ja auch hier im Podcast immer stellen, was macht dein Nervensystem dabei eigentlich wirklich? Denn auch im Kampfsport, wie bei allen anderen Sportarten auch, entscheidet nicht dein Gadget über die Leistung, sondern deine Wahrnehmung, deine Reflexe und vor allen Dingen deine neuronale Steuerung. In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns in die neue Folge reinstarten. Let's go! Ich habe mir für heute 5 Mythen zusammengeschrieben und zusammengesucht, die ich gerne einmal mit dir durchgehen möchte. Und was mir zu Beginn wichtig ist, nochmal zu kommunizieren, ist, dass ich pauschal kein Equipment, keine Tools und keine Herangehensweisen verteufel. Aber ich möchte die Wahrnehmung dafür schärfen, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Vor allen Dingen nicht auf den ersten Blick und vor allen Dingen nicht, wenn es darum geht, dass gewisse Tools auf alle Leute losgelassen werden und dann Versprechen gemacht werden, die ich aus meiner Sicht teilweise auch sehr schwierig finde. Wenn dann gesagt wird, ne, du kannst besser atmen, dadurch ist der Körper leistungsfähiger. Also irgendwie sind manche Dinge nicht zu Ende gedacht worden. Und deswegen habe ich mir gedacht, räumen wir heute damit ein bisschen auf. Ich möchte dir Klarheit verschaffen. Ich möchte deinen Horizont für gewisse Dinge erweitern. Und was ich vor allen Dingen aber möchte, ist, dass du etwas sensibler gegenüber neuen Hypes, Herangehensweisen und wirst. Und wir starten auch direkt mal mit einer meiner Lieblingsthemen beziehungsweise eines meiner Triggerpunkte Nummer eins, nämlich mit den Nasenstripes und mit dieser, wie soll ich sagen, Vorstellung von Kampfsportlern, dass der Nasenstripe mehr Sauerstoff bringt. Und ich sehe das immer wieder. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Hype so ein bisschen abgeflacht ist. Also es läuft nicht mehr gefühlt jeder Zweite mit so einem Ding an der Nase rum. Und fast jeder, den man gefragt hat, der hat ja gesagt, hey, ich kann besser atmen, ne? Es fühlt sich alles freier an. Atmen ist nicht mehr so anstrengend, ne? Und ich sehe es, wie gesagt, immer wieder, dass Fighter mit diesen Nasenstripes im Training oder Wettkampf, also in den Wettkampf reingehen, in der Hoffnung, dass mehr Sauerstoff mehr Leistung bedeutet. Ich habe dazu einen Instagram-Post gemacht. Also wenn du auf meinen Instagram-Account neurotrainerin.lara gehst, dann findest du das, was ich jetzt sage, auch nochmal als Zusammenfassung. Ne, da kannst du dich nochmal einlesen, kannst dir nochmal genau anschauen, okay, worum ging es da eigentlich? Hier ist es in Anführungszeichen ja nur zu hören, aber wenn du dann nochmal was nachlesen möchtest, dann schau dir den Post gerne an. Das Problem ist an der Sache, ne, mehr Sauerstoff gleich mehr Leistung. Ich weiß auch nicht, warum man direkt davon ausgeht, nur weil die Quantität der Atmung erhöht wird, also anscheinend das Volumen der Atmung, dass auch gleichzeitig die Leistung gesteigert wird. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen, wieso man das denkt. Macht man in anderen Bereichen ja auch nicht. Quantität ist nicht überall immer Qualität. Und das Problem ist, dass deine Sauerstoffaufnahme nicht durch deine Nasenöffnung reguliert wird, um das mal ganz milde auszudrücken, sondern deine Atmung wird in deinem Hirnstamm gesteuert, nämlich in den dafür vorgesehenen Atemzentren, die permanent messen, wie viel CO2 und O2 in deinem Blut ist. Und dein Nervensystem passt Atemtiefe und Atemfrequenz automatisch an deine Belastung an. Das ist auch super, dass das so passiert, weil alles andere wäre aus dem Aspekt des Sicherheitsbedürfnisses deines Nervensystems auch nicht wirklich sinnvoll. Aber gewisse Hirnbereiche, gewisse Atemzentren, die zum einen in deiner Pons und in deiner Medulla liegen, die sorgen dafür, dass angepasst an die Belastung, die du hast, dementsprechend auch Blutdruck, Atemfrequenz und so weiter angepasst werden. Und wenn dein Körper in den, ich nenne es mal, Stressmodus schaltet, das muss jetzt nichts Negatives bedeuten, ne? Stress muss nicht immer heißen, man bricht zusammen. Ein Training ist auch Stress. Also sobald ein Stressfaktor hinzukommt, schaltet dein Körper quasi in den sympathischen, also in den aktivierenden Teil, was er auch muss, um, wie gesagt, deine Herzfrequenz und so weiter an deine Belastung anzupassen. Und die Atmung wird schneller, die wird flacher, vielleicht wird sie auch brustdominanter und das ist, wie gesagt, absolut gar nichts Negatives. Vielleicht hast du in einer Podcast-Folge von mir schon mal von dem SAIT-Prinzip gehört. Specific Adaptation on Imposed Demand. Und da habe ich gesagt, dass wir das trainieren, also wir wollen in etwas besser werden, also müssen wir auch genau das trainieren. Ne? So ganz platt gesagt, wenn ich lernen oder wenn ich härter zuschlagen oder präziser zuschlagen oder kicken möchte, muss ich meinem Nervensystem beibringen, präziser zu kicken oder zu schlagen. Und die Neuroperformance setzt ja quasi genau davor an, was brauche ich für eine Voraussetzung, um diese Bewegung besser zu machen. Und jetzt ist es natürlich so, dass auch bei der Atmung und bei allem drum und dran unter diesem sympathischen Einfluss auch gewisse Anpassungen specific, ne, an die Situation gemacht werden müssen. Und der limitierende Faktor im Kampf oder im Training ist nie, und das unterschreibe ich oder unterstreiche mit einem fetten roten Stift, nie der Sauerstoff an sich, sondern die Fähigkeit, deine Atmung unter Stress zu regulieren und deine CO2-Toleranz zu trainieren. Wenn du also im Sparring das Gefühl hast, du bekommst keine Luft, ist das kein mechanisches Problem der Nase, sondern ein neuronales Stress- und Atemmuster. Und das heißt für dich, Wenn du hier an der Stelle besser werden möchtest, wenn du sagst, Atmung ist ein Faktor für mich, trainiere bitte deine Atemsteuerung in Klammern unter Belastung, das ist wichtig, und nicht die Erweiterung deiner Nasenlöcher. Es gibt super viele Möglichkeiten und Einflussfaktoren deiner Atmung. Ich habe es gerade schon gesagt, die CO2-Toleranz ist eins davon. In meiner Neuroanalyse teste ich die tatsächlich auch, um zu schauen, okay, wie lange kommt der Körper mit dem vorhandenen Sauerstoff aus, bevor die Rezeptoren, diese CO2-Rezeptoren, aktiv werden und dem Körper quasi melden, hey, es wäre cool, wenn du jetzt wieder atmest. Und in der Regel sollten das so 40 Sekunden, sag mal Pi mal Daumen, sein, wo das Gefühl dieses Atemdrucks nicht kommt. Also man hat so dieses Gefühl, so diesen Impuls, wieder atmen zu wollen, könnte aber theoretisch noch länger die Luft anhalten. Also dieses Toleranztraining bezieht sich nicht darauf zu sagen, okay, wir schauen jetzt mal, wie lange wir die Luft anhalten können, sondern wann melden sich diese Rezeptoren wieder und sagen, hey, ich hätte gerne wieder frischen Sauerstoff, den ich weiterverarbeiten kann. Und das ist so eine Sache, die mir bei Kampfsportlern häufig auffällt, dass die Sekundenzahl in einem sehr niedrigen Bereich liegt, teilweise noch nicht mal zweistellig wird. Und jetzt stell dir mal eine Situation im MMA oder im BJJ vor, wo du beispielsweise die Atemwege nicht ganz frei hast, weil dein Gegner über dir drüber liegt, sitzt, steht, weil der Gi im BJJ über deine Nase gezogen wird oder du irgendein Bein im Gesicht hast. Und wenn dann nach nur wenigen Sekunden die Rückmeldung durch diese CO2-Rezeptoren kommt, nach dem Motto, ey, ich muss wieder atmen, löst das unterbewusst noch mehr Stress und ein noch höheres Sicherheitsbedürfnis deines Körpers aus. Und du weißt, wenn du schon länger dabei bist, wenn nicht und du hörst es zum ersten Mal, dann merk dir diesen Satz, Survival before Performance. Wenn dann der Fokus geschiftet wird von ich bin leistungsfähig und ich will Performance bringen hin zu ich will überleben, hast du in Wettkampfsituationen ein Problem. Weil du dann dafür sorgen musst, und das ist fast unmöglich, weil das ist ja der Moment, in dem es drauf ankommt, wo das Zusammenspiel aller Faktoren funktionieren muss und einer davon ist jetzt so sicherheitsrelevant und die Atmung ist mehr als sicherheitsrelevant und meldet dem Gehirn zurück, ey, wir müssen erstmal schauen, dass wir möglichst unbeschadet aus der Situation wieder rauskommen. Die Entscheidung, die triffst du nicht bewusst. Du sagst nicht bewusst, oh, ich will jetzt gucken, dass ich das hier irgendwie über die Bühne bringe und will hier eigentlich nur raus. Vielleicht hat man das auch schon mal gedacht oder hast du das schon mal gedacht, aber es ist ja auch nicht der Regelfall. Aber unterbewusst, und das musst du dir wirklich vor Augen halten, passiert so dermaßen viel. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive, weil ich dieses Wissen habe und weil ich auch dieses Gefühl dafür habe, was passiert eigentlich in deinem Körper, wovon du bewusst noch nicht mal wirklich was weißt und was hat dementsprechend Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit, ist es für mich immer so unvorstellbar, wie diese neuronalen Prozesse so unberücksichtigt werden können oder einfach irgendwas gemacht wird. Also das ist für mich sowieso absolut geisteskrank, um es an der Stelle mal so offen und ehrlich zu sagen, wie man, ob Medizin, ob Trainingsmethoden, Herangehensweisen, Supplements, da kommen wir aber gleich nochmal zu, wie man als Trainer, Arzt, Therapeut, ist mir auch im Endeffekt völlig egal, wer es am Ende des Tages ist, eine Sache gefühlt auf alle Leute streuen möchte. Ich kriege das nicht in meinen Kopf rein, als wäre das so eine Massenabfertigung und Leute lassen das auch teilweise mit sich machen. Also ich verstehe das nicht, wie man sich selber so unwichtig nehmen kann. Also wie man selber sich gegenüber so verantwortungslos sein kann und sagt, ja, weil der gesagt hat, das ist gut für die Atmung, dann mache ich das jetzt mal ohne eine nennenswerte Analyse, ohne eine nennenswerte Diagnostik, ohne einen nennenswerten Zusammenhang und ohne zu schauen, und das ist das Entscheidende, welche Auswirkung hat das Ganze denn wirklich? Es trainieren so viele Leute ins Blaue rein und hoffen, dass es funktioniert, Das ist doch, also, nee. Also das habe ich mir auch so ein bisschen auf meine Fahnenstange geschrieben. Ich möchte den Neuroansatz oder ich möchte die Verantwortung für den eigenen Körper und damit auch die neurologischen Aspekte sowas von revolutionieren, dass jeder ambitionierte Kampfsportler oder Profikampfsportler sagt, ey, ich mache nur noch was, wo ich wirklich merke, dass ich auch was davon habe. Ich glaube, ab einem gewissen Level macht man das eh. Da ist es nicht so einfach zu sagen, ey, mach mal das und das und die machen das einfach dumm nach. Aber ich denke, für viele, die noch so im Übergang sind und auch nicht so lange oder noch nicht so lange im Profibusiness dabei sind, dass die leider noch sehr leicht beeinflussbar sind, weil die natürlich das Beste aus sich herausholen wollen. Das kann ich auch verstehen. Aber macht es bitte nicht kopflos. Und wenn wir nochmal kurz zurück zur Atmung kommen, wir haben ja nicht nur die CO2-Toleranz, wir haben auch das arrhythmische Atemmuster. Das heißt, wir können gucken, atmest du gleichmäßig in den rechten und linken Rippenbogen rein. Und das kann sich durch eine antrainierte Atemökonomie verändert haben, das kann sich durch Verletzungen verändert haben. Das ist bei jedem unterschiedlich, bei manchen gibt es da gar keine Auffälligkeiten. Ich sage auch immer, wenn ich so in Seminaren bin, wir müssen jetzt nicht die Nadel im Heuhaufen suchen und wir müssen jetzt nicht unbedingt sagen, ja, du musst da unbedingt ein Problem haben. Wenn es da keins gibt, dann gibt es da keins. Aber wir müssen verschiedene Parameter der Atmung berücksichtigen. CO2-Toleranz, arrhythmisches Atemmuster, ist derjenige in der Lage, in Brust- und Bauchraum reinzuatmen? Wie ist die Sauerstoffsättigung im Blut? Ich halte den meisten Leuten oder eigentlich allen immer diesen Sauerstoff-Oximeter an den Finger, um zu gucken, wie ist die Sauerstoffsättigung im Blut, weil das nachher auch was mit Neuroplastizität und mit Anpassung zu tun hat. Wenn nicht genug Sauerstoff da ist, der, ich sage jetzt einfach mal ganz plump, die Informationen transportieren kann und der dafür sorgt, dass der Körper dementsprechend gut versorgt ist, ja, dann muss ich halt schauen, okay, wie kann ich das Ganze optimieren? Ne, das zu Punkt Nummer eins. Du merkst, ich könnte da noch viel weiter ausholen, aber ich will jetzt auch hier keinen 8-Stunden-Podcast machen. Deswegen switchen wir zu Punkt Nummer zwei. Und dazu gab es auch einen Instagram-Post. Und ich glaube, diese beiden Beiträge haben mich auch dazu motiviert zu sagen, ich mache eine Podcast-Folge draus. Mythos Nummer zwei, Nackenhelme stabilisieren den Nacken besser. Du kennst diese Helme. Und ja, man kann, oh Mann ey, man kann auf muskulärer Ebene den Nacken schon ordentlich trainieren. Ne? Da gibt's schon ordentlich gute Übungen, die man machen kann. Ich werde mit diesem Helm irgendwie nicht warm, weil ich mir denke, was ist das für ein Gefährt? Aber auch der hat seine Berechtigung und der wird auch von einigen Kampfsportlern wahrscheinlich erfolgreich genutzt. Und der Mythos, den ich hier quasi einmal neurologisch aufrollen will, betrifft dementsprechend den Nacken. Und es gibt diese Geräte und Helme, wie gesagt, die angeblich deinen Nacken schützen oder stabilisieren soll. Und das Spannende an der Sache vor allen Dingen im Kampfsport ist, dass der Nacken primär reflexiv gesteuert wird, also nicht willentlich. Du hast zum größten Teil gar keinen Einfluss auf die reflexive Stabilisation deines Nackens, vor allen Dingen, wenn du Treffer kassierst. Und es gibt hier drei entscheidende Systeme, die zusammenarbeiten. Das sind zum einen deine Augen, das ist dein Gleichgewichtssystem im Innenohr und das ist die Propriozeption deiner Nackenmuskulatur. Und mit diesen Helmen machen wir ganz viel Propriozeption. Ne? Also wir wollen ganz viel Muskeln, Sehnen, Bänder etc. adressieren. Aber wenn du deinen Blick, sage ich mal, stabil auf ein Ziel richtest, zum Beispiel auf deinen Gegner, dann aktivierst du automatisch diese neuronalen Netzwerke, die deine Halsmuskulatur vorspannen. Weil dein Gehirn basierend auf den Erfahrungen und auf den sensorischen Informationen ja auch eine Prognose für die zukünftige Situation erstellt. Und man muss gar nicht so der Brainy sein, oder das Brain muss gar nicht so brainy sein, um zu wissen, wenn ich in einem Oktagon stehe oder auf einer Matte, auf einem großen Turnier, dass es für meine Nackenmuskulatur eventuell ziemlich ungünstig werden kann. Und in meinem Instagram-Post habe ich auch so ein kleines Selbstexperiment mal aufgezeigt. Und zwar nimmst du mal von beiden Händen deinen Zeiger und deinen Mittelfinger und legst den an die obere Kante deines Nackens kurz vor dem Übergang zum Schädelknochen und drückst die beiden Finger da mal richtig rein. Und jetzt bewegst du mal deine Augen von rechts nach links, von oben nach unten oder machst kreisende Bewegungen und du wirst merken, dass sich dieser Nackenbereich bewegt. Das ist für viele immer so ein kleiner Augenöffner, um die Verbindung von Augen und Nacken mal deutlich zu machen und dass die Augen noch weit bevor diese reflexive Stabilität kommt, natürlich zurückmelden müssen, ey, da kommt was auf uns zu, wir müssen den Nacken reflexiv stabilisieren, ne? Und da spielen auch einige Gleichgewichtsreflexe eine Rolle, da spielt der vestibulospinale Reflex eine Rolle, also auch deine Wirbelsäule ist natürlich damit einbezogen. Aber sehr schnelle Schutzmechanismen, die quasi schneller laufen, als du bewusst nachdenken kannst. Und deshalb ist auch visuelle Orientierung im Kampf so entscheidend. Wenn deine Augen chaotisch sind, wenn deine Augen suboptimale Informationen geben, kann es dazu führen, und das ist bewusst so kommuniziert, kann es dazu führen, weil es muss nicht bei jedem so sein. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema, die Medizin schmeckt nicht für alle gleich gut. Muss man schauen, okay, leidet die Nackenstabilität unter einem suboptimalen visuellen Input? Und häufig ist es so, wenn man die Augen dann auftrainiert und die dementsprechenden Schwachstellen dann auch behebt, dass der Nacken viel, viel, viel stabiler ist. Und der Takeaway für Punkt Nummer 2, ein Nackenhelm kann nichts leisten, was dein Nervensystem nicht schon viel präziser und schneller kann. Wie gesagt, du kannst ihn nutzen auf muskulärer Ebene, aber sich neurologische Reflexe zunutze zu machen, ist ein Gamechanger. Da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsworte. Mythos Nummer 3, Faszienrollen lösen Faszien. Kommen wir zu einem Klassiker, Faszienrollen. Viele glauben ja immer noch, dass sie verklebte Faszien damit lösen. Und ich habe mal eine Studie, ich habe sie nicht selber gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe davon gehört. Vielleicht hätte ich mich auch mal selber reinlesen sollen. Aber ich habe der Person sehr vertraut, die mir diese Studie quasi erzählt hat. Und da wurde mal getestet, welche Kraft auf eine Faszie einwirken muss, damit sie ihre Form verändert. Und es waren so an die 300 Kilo. Dann dachte ich so, boah, krass, 300 Kilo Zug, damit sich Fasziengewebe ja nicht bewegt. Die Faszien bewegen sich ja sowieso die ganze Zeit mit. Das ist ja keine festgefrorene Spaghetti irgendwie, die sich nicht mitbewegt, sondern ne, wenn wir uns bewegen, Faszien leben ja. Ne? Also die bewegen sich mit uns mit. Aber viele denken ja, wenn da so eine Verspannung am Nacken, am Rücken ist, einmal nur ein paar Mal drüber rollen und schon ist die Verspannung weg. Und du bräuchtest theoretisch laut dieser Studie 300 Kilo, um die Faszie an gewissen Stellen, ich sag mal, zu lösen, in Anführungszeichen zu lösen. Dass das aus der Neurosicht natürlich völliger Unsinn ist, muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Habe ich zwar jetzt nochmal gesagt, aber zu weit will ich mich da auch nicht drüber echauffieren. Faszien sind extrem zugfest. Ne, du kannst sie dementsprechend, wir erinnern uns nochmal an die 300 Kilo, mit einer Rolle nicht mechanisch verändern. Was du aber massiv beeinflusst, und da sind wir wieder beim Thema, es kommt drauf an, für wen und wann, ist dein Nervensystem. Faszien sind voll mit Sensoren, mit Mechanorezeptoren, mit Drucksensoren, mit Schmerzsensoren. Wenn du rollst, schickst du Input ins Rückenmark und ins Gehirn. Und dort wird unter anderem dein Muskeltonus neu reguliert oder optimiert, nenn es wie du willst. Und das bedeutet, dein Nervensystem senkt quasi die Schutzspannung, wenn es die Reize als ungefährlich interpretiert. Und jetzt würde ich mir in dem Atemzug direkt die Frage stellen, warum gibt es diese Schutzspannung? Warum ist die da? Und warum denkt man, dass man die einfach nur wegrollen muss, weil der Körper sich irgendwie gedacht hat, oh ja, heute habe ich mal Bock auf eine Verspannung im oberen Rücken, machen wir mal rein. Ne? Es gibt viel, viel tiefgründigere Gründe. Das hat sich jetzt irgendwie seltsam angehört, aber das passt so. Es gibt viel tiefgründigere Gründe, warum dein Nervensystem das tut. Hast du dich in dem Bereich vielleicht schon mal verletzt? Wurdest du in dem Bereich vielleicht schon mal durch jemand, also hast du dich selber im Training verletzt? Hat dich jemand anders durch Schläge oder Tritte oder Würfe, was auch immer, dort an der Stelle verletzt? Hast du dort eine Narbe, die nicht ordentlich aufgearbeitet wurde? Hast du eine frische Tätowierung in dem Bereich? Gibt es vielleicht in dem gegenüberliegenden Bereich ein Problem? Da reden wir dann von opposing joints. Wäre jetzt aber zu weit, das auszuholen und zu sagen jetzt genau, was opposing joints sind. Aber was du dir merken kannst und sollst, ist, die Fragestellung muss eine andere sein, als zu sagen, okay, dieser Effekt jetzt hier über die Rolle fühlt sich an wie Lockerung, ist aber in Wahrheit eine neuronale Tonusregulation. Ne? Also es fühlt sich an wie Lockerung, weil das Nervensystem diese Bewegung oder diese Bewegungsfreiheit in dem Moment freigibt. Aber es lohnt sich immer tiefer zu graben. Und für dich als Kampfsportler ist wichtig zu verstehen, du nutzt die Rolle nicht, um Gewebe zu verändern, sondern um dein Nervensystem in einem niedrigeren Spannungszustand zu bringen. Damit Bewegungen flüssiger werden, damit Bewegungen vielleicht auch schneller werden, aber die Rolle ist quasi ein Tool, um einen Zustand zu verbessern. Ist wie ein Input. Ne, wie ein Input zu sagen, ey, wenn ich über meinen Oberschenkelmuskel drüber rolle, dann merke ich, oh, jetzt muss ich mir irgendein Beispiel aus den Fingern saugen, dann merke ich, dass ich bei den Kicks viel stabiler stehen kann. Ey, dann würde ich nie im Leben sagen, schmeiß deine Faszienrolle weg. Aber denk mal darüber nach, und das bereitet mir heute teilweise noch Kopfschmerzen, wenn ich mir so Vlogs von der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer angucke. Jeder von denen kommt mit so einer Faszienrolle raus. Und ich denke mir so, ey, die Qualität von Athletiktrainern, Physios, Ärzten, die haben ja alles da, kann doch nicht so niedrig sein, dass nicht irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist, zu gucken, okay, bringt dem Individuum überhaupt dieses Rollen irgendwas, oder ist es einfach nur so wie Zähneputzen? Ja, das machen wir immer, bevor wir uns aktivieren, oder nennen wir Aktivierung, nennen die das dann. Was denn für eine Aktivierung? Und jeder macht das? Also, das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay. Wir machen hier einen Cut. Aber wie gesagt, Faszienrollen lösen in dem Sinne keine Gewebeverspannungen. Sie sind eine Möglichkeit, neuronalen Input zu verändern und auf neuronaler Tonusregulationsebene eventuell einen Mehrwert zu schaffen oder halt auch nicht. Punkt Nummer 4. Supplements wirken automatisch leistungssteigernd oder regenerativ. Und viele Fighter, ich sehe das, weil Social Media ist immer präsent, nehmen Supplements wie Smarties. Ne? Mehr Fokus, mehr Energie, mehr Leistung, mehr Regeneration. Und ne, meistens ist das mehr das Marketing der Firma, die dahinter steht, die sagt, ey, wir ballern dich mit allem zu, was wir haben, mach bitte Werbung für uns, als irgendein neuronaler oder körperlicher Nutzen. Ne? Nicht nur die Nerven vom Betroffenen, ist ja alles vom Betroffenen, Immunsystem, pipapo. Und neurologisch passiert hier etwas wirklich Spannendes, weil allein die Erwartung, ne, dafür gibt's natürlich auch ein Wort, das fällt dir gleich sofort ein, allein die Erwartung, dass etwas wirkt, aktiviert dein Dopaminsystem. Das steigert deine Motivation, das steigert deinen Fokus und das steigert dein subjektives Leistungsgefühl, ne, so placebomäßig. Das heißt, du fühlst dich leistungsfähiger, aber dein Nervensystem wurde häufig gar nicht auf struktureller Ebene leistungsfähiger gemacht, weil neuronale Leistungssteigerung entsteht nur, wenn ein realer Mangel ausgeglichen wird. Und jetzt lass dir das mal wirklich auf der Zunge zergehen, dass die Leistungssteigerung in deinem Nervensystem entstehen kann, wenn ein realer Mangel ausgeglichen wird. Zum Beispiel, ne, Schlafdefizit, Energiemangel, ne, bestimmte Mikronährstoffe, was man nicht alles im Blut nachweisen kann. Und was machen viele? Was sehe ich da alles in diesen Stories? Ich bin gerade so overloaded in meinem Kopf auch. Ja, dann sehe ich dann Kreatin absolut sinnvoll, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Kreatin ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss jetzt nicht jeder nehmen, das ist schon eine gute Sache, aber dann hast du Vitamin D, K2, MSM, Kollagen. Ich denke mir, Halleluja, also gibt es dafür wirklich eine Relevanz? Ne? Also wenn es nicht anderes als ein psychologischer Performance-Boost sein soll und du nicht gerade sagst, nee, mir geht's gar nicht um meine Neurophysiologie oder darum, dass mein Nervensystem und Körper in der Lage sind, da irgendwie Anpassungen zu treffen, dann verstehe ich nicht, wieso so viele Dinge so banal einfach genommen werden, um zu sagen, ja, wenn ich das nehme, dann scheidet der Körper das halt irgendwann über den Urin aus. Ist halt irgendwann weg. Wenn ich zu viel nehme, dann, das passt schon. Hauptsache, die Speicher sind voll. Das ist doch, also ich hoffe, wir sind da auf einer Wellenlänge und du kannst meinen Gedankengang nachvollziehen, weil ich stelle mir das so vor, wie so Fässer, wie so Weinfässer. Und dann hat man ja so verschiedene Arten von Trauben. Ne? Dann hast du mal die Traube XY, die Traube A, die rote Traube. Und dann sind diese Traubenfässer, ich sag mal, zur Hälfte voll. Und dann macht es natürlich Sinn, neue Trauben zu ernten und zu schauen, okay, was braucht die denn? Vielleicht braucht die mehr Licht, vielleicht braucht die mehr Wasser und was auch immer. Und Licht, Wasser sind in dem Fall ein Synonym für die Supplements, so eine Art Visualisierung für die Supplements. Und ich merke, ey, ne, durch Wasser und Sonne wachsen meine Trauben, das funktioniert, mein Eimer ist voll und ich fange auf einmal an, weiter auf diese Traubenstränge da meine Sonne und mein Wasser zu hämmern. Und es wachsen immer mehr und mein Fass ist schon so voll, dass die schon an der Seite runterfallen und gar nicht mehr genutzt werden können, auf dem Boden liegen bleiben und schlecht werden. Und nach dem Motto, ja gut, ne, die Natur holt sich da schon alles wieder zurück. Das ist doch total, erstens ist das voll die Verschwendung und zweitens ist das total unnötig und drittens sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen oder mal schauen, wo werden denn gewisse Supplements auch verstoffwechselt, da bin ich jetzt auch keine Expertin drin, und was könnte das eventuell in Kombination mit anderen Dingen, der Körper arbeitet ja immer als ein ganzes Netzwerk zusammen, was könnte das eventuell für Auswirkungen auf andere Bereiche haben? Ne? Also mal so über den eigenen Teller ranzuschauen und zu sagen, was nehme ich denn für Supplements? Warum nehme ich diese Supplements? Habe ich eine Basis, auf der ich aufbaue? Mache ich ein Blutbild? Mache ich einen Trockenbluttest? Was auch immer. Aber das einfach so sinnlos in sich reinzustopfen und, ne, wie ich eingangs gesagt habe, so zu tun, als wären das Smarties. Schwieriges Thema, wirklich schwieriges Thema. Ich glaube, ich muss mir mal jemanden holen, der sich zum Bereich oder der in dem Bereich Supplements wirklich Ahnung hat und der uns in dem Fall, vielleicht wird das ja eine Idee für einen zweiten Gast, da einfach mal mehr zu sagen kann, weil von mir aus neurologischer Sicht ist das natürlich jetzt, was den Supplement-Bereich angeht, sehr oberflächlich. Ich weiß aber trotzdem, dass du nachvollziehen kannst, was ich dir damit sagen möchte. Aber es ist nochmal was anderes, wenn da jemand drüber spricht, der Expertise hat. So, Punkt Nummer 5, unser letzter Punkt, nämlich das gute alte Balance-Pad. Balance-Pads trainieren kampfsporttaugliches Gleichgewicht, ne? Nicht. Instabile Untergründe sehen voll nach funktionalem Training aus, ne? So, boah, ich mach das voll wackelig, damit du dich stabilisieren kannst. Pipapo, haben wir auch hier wieder ein Problem. Natürlich, dein Nervensystem lernt kontextabhängig. Seilprinzip, Specific Adaptation on Imposed Demand. Wenn du nicht gerade ein Beachvolleyballer bist, der auf instabilen Untergründen Techniken abrufen muss, dann weiß ich nicht, was dieses Balance Pad in deinem Trainingsrepertoire zu suchen hat. Neuroplastizität ist hochspezifisch. Und wenn du auf einem wackeligen Pad stehst, lernt dein Gehirn, was lernt es? Ich balanciere auf einem wackeligen Pad. Aber im Kampfsport stehst du nicht auf Schaumstoff. Du stehst auf festem Boden und dein Gleichgewicht wird durch Gegnerkontakt, Schläge, Tritte, Zugkräfte gestört. Du hast verschiedene Bewegungsrichtungen, hoch, runter, links, rechts, Rotation. Und die Matten beim BJJ sind natürlich etwas weicher. Ne, der Oktagonboden ist etwas härter als jetzt reine BJJ-Matten. Trotzdem nicht vergleichbar mit diesem wackeligen Balance-Pad, ne? Falls jetzt hier jemand so den Gedanken hat, ja, aber die BJJ-Matten, die sind weich. Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn man sich auf ein Balance-Pad stellt oder diesen Bosu-Ball, weißt du, diesen halbrunden auch noch, der ist noch viel besser. Oder halt auf einen stabilen Boden oder den Boden, den ich brauche, um zu performen. Dein Gleichgewichtssystem integriert nämlich, wer hätte es gedacht, visuelle Information, also über deine Augen, natürlich vestibuläre Information, also seine eigenen Gleichgewichtsinformation und die propriozeptive Rückmeldung aus Füßen, Beinen und Rumpf. Deine Füße nehmen super viel wahr. Vielleicht kannst du dich noch an den Homunculus erinnern, diese komische Figur, die so große Hände, eine große Lippe und Zunge hatte, große Füße und da schaffen wir unglaublich viel Aktivität im Gehirn. Und die Füße haben ja auch eine taktile Verbindung zum Boden. Ne? Wir nehmen wahr, wenn es spitze Dinge auf dem Boden gibt, wenn der Boden glatt ist, wenn der Boden kalt ist, wenn der Boden weich ist, wenn der Boden hart ist, pipapo. Ne? Das nehmen wir über die Füße ja alles wahr und das wird an dein Gehirn zurückgemeldet. Und du lernst nicht auf einem Balance-Pad die stabilen Techniken, die du brauchst, um auf dem Untergrund zu performen, den du für deinen Kampfsport brauchst. Das trainierst du, wie gesagt, am besten in bewegten und realistischen Kampfsportsituationen. In Ausweichen, Rotation, Richtungswechsel, Körperkontakt, pipapo. Dann gibt's ja noch diese Reflexe, den VOR, VORC, VSR. Also ne, da gibt es quasi Gleichgewichtsreflexe, die man aktivieren kann, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Aber Balance Pads trainieren ein künstliches Problem, das nicht die neuronalen Anforderungen hat, die du in deinem Kampf brauchst. Wie gesagt, wenn du nicht gerade Beachvolleyballer bist, dann kaufe ich das nicht. Ich kaufe es nicht. Wusstest du, das habe ich im Gespräch mit Jens von der letzten Folge 100, der hat mir das erzählt, das wusste ich nämlich auch nicht, dass der Erfinder des Bosus oder des Balance Pads, ich weiß jetzt gar nicht, nie die Absicht hatte, dass kommuniziert wird, dass man sein Gleichgewichtssystem damit trainiert. Das finde ich super spannend, weil wenn man das jetzt mittlerweile in Therapiepraxen oder im Trainingsalltag sieht, dann läuft es genau darauf hinaus. Jeder, der sich da draufstellt, und ich habe das schon bei einigen Therapeuten gesehen, sagt, wir machen jetzt Gleichgewichtstraining. Ich habe noch eine Kundin, die ich nach einem Aneurysma betreue, die trainiere ich online und die hat neben Neuro natürlich auch noch Ergotherapie und Physiotherapie und sie hat einen neuen Physiotherapeuten bekommen, der gerade frisch von der Schule kommt und der hat die erstmal auf ein Balance-Pad gestellt. Die kann noch nicht mal optimal auf festem Boden mit festem Schuhwerk laufen und der stellt die aufs Balance-Pad. Also da muss man kein Trainer für sein, um sich die Frage zu stellen, wie sinnvoll ist das an der Stelle. Aber diese Dinger wurden dafür auch nicht gemacht. Und wenn jemand von der Schule kommt oder aus dem Studium kommt oder wo auch immer und fängt an, mit diesen Dingern zu arbeiten, denke ich mir, okay, wo sind wir denn da mit unserem Bildungssystem hingekommen? Oder wo sind wir noch nicht angekommen? Das wäre vielleicht die bessere Frage, dass das immer noch so gelehrt wird. Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso machen wir Dinge, die keinen Sinn machen? Also das ist ja sowieso die Fanfrage überhaupt generell in unserem Bildungssystem, dass man sich über manche Dinge halt so ein bisschen fraglich unterhalten kann, ne? Ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Aber vor allen Dingen im Trainingstherapie-Bewegungskontext hinken wir massiv hinterher. Massiv. Neuroathletisches Training, Neuroperformance-Training, um jetzt so auf meine Expertise zurückzukommen, ist in vielen anderen Ländern schon ein Must-Have. Und eine Konstante im Leistungs- und Profisport. Und hier in Deutschland, ich sag dir ehrlich, ich will jetzt hier keine vulgären Ausdrücke loswerden, aber ich denke mir manchmal wirklich, wie, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es so ein bisschen humaner beschreiben kann, aber ich reiß mir den Hintern auf jeden Tag. Jetzt kommt wohl die Beschwerde, so, ja, ich habe so hartes Leben, habe ich nicht, aber ich tue wirklich unglaublich viel, um Bewusstsein zu schaffen, um Reichweite zu generieren, um aufmerksam zu machen. Und bei so manchen Rückmeldungen denke ich mir so, fehlt uns in Deutschland das Hirn, mit dem ich arbeiten will? Oder braucht es noch mehr Aufklärung? Also ich weiß nicht. Ich finde das manchmal schwierig, dass der Benefit so gesehen wird. Wenn Leute in meinem Training sind oder in Seminaren, dann sind da häufig sehr viele Aha-Momente bei und immer noch so die, also zu 90% melden mir Leute zurück, ey, ich dachte am Anfang, das wäre voll der Schwachsinn. Das bekomme ich so oft zu hören oder das funktioniert nicht, das ist Schwachsinn. Ich frage mich, woher das kommt. Also wahrscheinlich kommt das auch durch so Leute, die auf Social Media meine Best Buddies, die da irgendwelche Übungen machen und komische Dinge mit komischen Neurotools tun und denken, das ist Neuroathletiktraining. Es kann aber nicht nur daran liegen. Es kann nicht nur daran liegen. Vielleicht ist es auch so die deutsche Mentalität. Es ist zu schön, um wahr zu sein, ne? Wenn man auf einmal eine Herangehensweise gefunden hat, die beim ersten Mal schon gut funktioniert und wo man beim ersten Mal schon eine gute Anamnese machen kann, dann denken Leute, nee, kann nicht sein. So, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es noch heraus. Und ich bin tatsächlich auch mal gespannt, wo mich mein eigener Weg hinführt. Also, ob das, ich sag mal, der deutsche Raum bleibt, ob das, keine Ahnung, der Dachraum wird, ob das vielleicht auch irgendwann mal die Staaten werden, ob das, keine Ahnung, Dagestan wird. Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht. Aber ich sag ehrlich, ich werde auf jeden Fall in Zukunft, und das habe ich auch immer so, habe ich in der Vergangenheit auch so gemacht, aber in Zukunft werde ich es weiter behalten, dass ich nur noch mit den Leuten arbeite, die mich von Anfang an auch wertschätzen für das, was ich tue. Es gab jetzt noch keine Situation, wo ich gesagt habe, der oder die hat mich nicht wertgeschätzt. Aber wenn ich merke, dass ich in einem gewissen Gebiet nicht gewollt bin, mit meiner Expertise werde ich bestimmt nicht dort bleiben. Ne? Also die, irgendwann, also ich will mich jetzt auch nicht verhaspeln die ganze Zeit, weil die Podcast-Folge geht auch schon ziemlich lang. Aber ich denke, dass ich meine Menschen weiterhin finde. Ich habe schon tolle Leute im Coaching, aber ich denke auch, dass in Zukunft da noch einige tolle Leute zukommen. So in diesem Sinne. Gehen wir zum Fazit über. Also, wenn du im Kampfsport wirklich besser werden willst oder einer der Top-Athleten werden willst, bleiben willst, ne, du musst ja nicht nur hinkommen, du musst auch da bleiben, musst du anfangen, dein Training neurologisch zu denken. 3 rote Ausrufezeichen. Heißt, Atmung ist Stressregulation im Hirnstamm. Der Nacken hat viel mit visuellen und Gleichgewichtsreflexen zu tun. Faszienrollen können neuronale Tonusmuster oder Modulation. Entschuldigung, ich hatte Schluck auf. Tonusmuster regulieren, aber keine Verspannungen auf Gewebeebene lösen. Mach dir Gedanken über die Erwartungseffekte und die echte Versorgung von Supplements und denke vor allen Dingen kontextspezifisch, was die Neuroplastizität angeht. Frag dich bei jedem Tool, bei jedem Trend, was rauskommt, trainiere ich gerade mein Nervensystem oder beruhige ich nur mein Gefühl, etwas zu tun? Es ist einfach so. Denke ich einfach nur, ich muss mehr machen und da kommt irgendwas raus und ich mache das auch, weil ich will ja nach ganz oben oder hat das wirklich einen Benefit für mich? Ne? Also, wenn du smarter trainieren willst, trainiere dein Nervensystem und nicht dein Ego. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Sorry für diese Verhaspler zwischendurch, aber manchmal bin ich auch so mental overload. Da will gefühlt ganz viel raus und dann entsteht kein vernünftiger Satz. Das ist jetzt teilweise so ein bisschen passiert. Dafür entschuldige ich mich, dass da so ein paar Minuten bei sind, die gefühlt ein bisschen verloren gegangen sind, weil ich so overloaded war. Aber ich hoffe, du konntest dir trotzdem was aus der Folge mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen grandiosen Tag, einen grandiosen Abend und wir hören uns dann in einer Woche. Bis dann!